ARD.
Der gesamte Immobilienmarkt ist auf faulen Krediten aufgebaut. Der kracht zusammen.
Der Immobilienmarkt ist grundsolide.
Die Geschichte hinter der großen Finanzkrise von 2008 ist so absurd, dass sogar ein Kinofilm mit Starbesetzung darüber gedreht wurde. In The Big Short von 2016, gerade haben wir einen Ausschnitt aus dem Trailer gehört, spielt Christian Bale den Banker Michael Burry, der gemeinsam mit anderen das Platzen der Immobilienblase vorhergesehen und drauf gewettet hatte. Was war passiert? US-Großbanken wie Lehman Brothers oder Merrill Lynch hatten jahrelang gut damit verdient, Häuserkredite an Menschen zu verkaufen, die sich eigentlich überhaupt nicht leisten konnten. Als das aufflog, war das Vertrauen in den gesamten Immobilienmarkt weg und das System krachte in sich zusammen. Lehman Brothers ging pleite. Millionen Hausbesitzer in Amerika standen vor dem Nichts. Und die Schockwelle breitete sich weltweit aus. Auch deutsche Anleger und Sparerinnen wurden nervös. Der Immobilienfinanzierer Hypo Real Estate kollabierte. Bundeskanzlerin Merkel und Finanzminister Steinbrück gaben damals alles, um eine Panik zu vermeiden.
Wir sagen den Sparerinnen und Sparern, dass ihre Einlagen sicher sind. Auch dafür steht die Bundesregierung ein.
Und es hat funktioniert. Der große Sturm auf die Geldautomaten ist ausgeblieben. Eine große Rezession hat es trotzdem gegeben. Weitere Kreditinstitute gingen pleite oder mussten mit Steuermilliarden gestützt werden. Sowas soll nicht nochmal passieren. Da waren sich schnell alle einig. Reformen des Finanzmarkts waren die Folge. Wie gut das alles lief, wäre ehrlicherweise nochmal ein Thema für sich. Auf jeden Fall warnt aber aktuell die Dachorganisation der Notenbanken, die Bank für internationalen Zahlungsausgleich, vor vermehrten Kreditausfällen. Besonders gefährdet seien deutsche Geldhäuser und besonders im Fokus Gewerbeimmobilien. Heute wollen wir uns das mal genauer anschauen. Wie akut ist die Gefahr und wo liegen dieses Mal die Ursachen? Mein Kollege Markus Plettendorf hat sich eingefuchst. Sein Ergebnis hört ihr bei uns bei 10 Minuten Wirtschaft, eurem kompakten Wirtschaftsupdate beim Podcast-Anbieter eures Vertrauens. Garantiert ohne Werbung, allerdings nur in der ARD-Audiothek. Ich bin Astrid Kühn. Moin. Hi Markus.
Hallo Astrid.
Also, Immobilien- und Finanzkrise ist gefühlt schon länger her. Wir haben auch länger nicht drüber gesprochen, aber wie sind die aktuellen Entwicklungen? Also schlittern wir da gerade unbemerkt in was Neues rein?
Ja, man muss vielleicht einmal ganz kurz differenzieren. Die Immobilienkrise damals, die ist ja vorwiegend ausgelöst worden durch Wohnimmobilien in den USA. Von der Seite sehe ich im Moment zumindest keine Gefahr. Jetzt sprechen wir im Moment über Gewerbeimmobilien und ich glaube auch nicht, dass wir in eine Finanzkrise schlittern. Dazu sind die Banken in Europa insgesamt, vor allem die systemrelevanten Banken, einfach zu widerstandsfähig. Das kann man auch ein bisschen ablesen aus dem Stresstest, den die Europäische Zentralbank ja jedes Jahr macht. Jetzt im Sommer steht wieder einer an, aber die Zahlen des vergangenen Jahres haben eigentlich gezeigt, die Banken sind widerstandsfähig. Das heißt aber nicht, dass nicht auch ein einzelnes Geldhaus durchaus mal in Schwierigkeiten geraten kann. Und da geht es im Moment vor allem um die Geldhäuser, die viele Kredite für Gewerbeimmobilien vergeben haben. Denen drohen Ausfälle.
Okay, also allgemein ist die Lage jetzt nicht super angespannt, aber in einzelnen Bereichen womöglich, zum Beispiel bei Gewerbeimmobilien. Warum? Weil Büros leer stehen zum Beispiel? Ich meine, es arbeiten ja deutlich mehr Menschen von zu Hause aus als vor der Corona-Pandemie.
Da hast du recht, da gibt es Leerstände und das Homeoffice ist einer der Gründe, warum das so ist. Da können wir uns die Zahlen mal angucken. Vor der Corona-Pandemie, da waren es ungefähr 13% der Erwerbstätigen, die zumindest gelegentlich mal im Homeoffice waren. Mhm. Jetzt im Moment reden wir über fast ein Viertel, genau genommen 24,1%. Und das hat natürlich Auswirkungen auf Gewerbe, speziell auf Büroimmobilien, einfach weil die Unternehmen weniger Platz benötigen. In der Konsequenz Leerstand.
Absolut. Und gleichzeitig steigen aber mit den Mieten auch die Büromieten mit, gerade in guten Lagen, in Spitzenlagen. Wo schlummern jetzt genau die Risiken für die Banken?
Naja, nicht alle Gewerbeimmobilien sind in Spitzenlagen. Es gibt halt eben auch die anderen. Und da haben wir eine geringere Nachfrage und auch einen Leerstand. Und ein Gebäude, was leer steht und nicht gut vermietet wird, ist einfach weniger wert, als es vorher mal wert gewesen ist. Und die Bank, die jetzt so ein Gebäude finanziert hat, sei es beim Bau oder beim Kauf bei irgendeinem Investor, diese Bank, die muss jetzt den Buchwert, den sie in den Büchern stehen hat, als Sicherheit für den Kredit nach unten korrigieren. Und wenn es ganz blöd läuft, dann ist dieser Buchwert jetzt sogar niedriger als das, was noch an Kreditsumme offen ist. Denn der Verfall, der Preisverfall der Gewerbeimmobilien, gerade im Bürosegment, ist heftig. Experten sagen, na, das sind mehr als 10% Wertverlust, die da im vergangenen Jahr alleine hingelegt werden. Und Wertberichtigung, das ist aber nur die eine Seite, auch noch nicht die wirklich problematische. Problematisch wird es in dem Moment, wenn die Kunden, die so einen Kredit genommen haben, die Raten nicht mehr bezahlen können, weil eben ja auch die Kreditzinsen deutlich gestiegen sind.
Die Zinsen steigen wieder, genau, da haben wir das. Auf der anderen Seite vergeben Banken doch auch gleichzeitig neue Kredite und dann müssten die sich über die gestiegenen Zinsen doch eigentlich freuen, weil die können sie abkassieren.
Ja, wenn sie denn Kredite vergeben. Die Investoren halten sich im Moment ziemlich zurück. Und ein Kredit, den ich nicht vergebe, an dem verdiene ich logischerweise auch nichts. Gefährlicher sind die Kredite, die ausgereicht wurden, aber eben nicht mehr bedient werden können. Nehmen wir mal ein paar Beispiele. Also ein Investor hat geplant, ein Haus zu bauen. Das hat sich alles in der Planung und in der Genehmigung verzögert, braucht jetzt erst den Kredit, hatte aber mit eigentlich niedrigeren Zinsen kalkuliert. Oder es ist eine Anschlussfinanzierung nötig. Also Gewerbeimmobilien werden auf 5 oder 10 Jahre mit einer festen Zinsbindung finanziert, dann läuft dieser Kredit aus, die Immobilie ist aber nicht abbezahlt. Ich brauche also 9 zu jetzt schlechteren Konditionen. Wenn ich als Investor jetzt in dieser Situation bin und finde für mein neues Gebäude gar keinen Mieter oder ich kann diese höheren Kosten an den Altmieter nicht weitergeben, ja, dann könnte es unter Umständen auch mal mit der Ratenzahlung eng werden. Passiert das für eine Bank jetzt bei einer Immobilie, ja, dann ist das meistens nicht besonders dramatisch. Sind es viele Immobilien oder sind die Kreditsummen sehr hoch, dann kann sowas am Ende auch schon mal zu einem Problem wirklich für die finanzierende Bank werden.
Ich muss gerade schon die ganze Zeit an Benko denken. Das war ja jetzt so der Fall, der am öffentlichkeitswirksamsten und ja auch am krassesten einfach war. Aber lass uns kurz nochmal gucken, über welche Größenordnung sprechen wir da? Also was ist da möglicherweise zu erwarten?
Also da hilft ein Blick in die Daten der Europäischen Bankenaufsicht, der EBA. Und wenn wir uns da mal das letzte Quartal des vergangenen Jahres anschauen, dann sagt die EBA, das Volumen ausfallgefährdeter Kredite, das sei von knapp 10 auf mehr als 13,5 Milliarden Euro gestiegen. Und wir reden hier über die deutschen Banken. Also sogenannte faule Kredite machen damit schon fast 5% aller Gewerbeimmobilienfinanzierung deutscher Banken aus.
Und das müffelt faule Kredite. Was bedeutet das?
Also das heißt erstmal jetzt so nichts Schlimmes. Solange die Zinsen bezahlt werden und die Kredite bezahlt werden, passiert nichts. Aber die Institute, die solche faulen Kredite in den Büchern haben, die müssen Risikovorsorge betreiben. Das geschieht im Regelfall durch die Erhöhung von Finanzreserven. Also im Klartext, die legen jetzt Geld zur Seite, um für den Fall der Fälle gewappnet zu sein. Das schmälert zwar den Ertrag, die Rendite der Bank im Moment, sorgt aber eben dafür, dass nicht das ganze Geldhaus ins Wanken gerät, sollten dann jetzt eben Kredite platzen. Und dass einzelne Kredite platzen werden, das gilt als ziemlich sicher. Du hast gerade Benko genannt, das ist ein wirklich schönes Beispiel. Die Pleite von Benkos Immobilien im Imperium Signa, da geht es für einzelne deutsche Geldhäuser wirklich um 3-stellige Millionenbeträge.
Ja, ein schönes, schlimmes Beispiel, kann man auch so sagen. Am Anfang haben wir darüber gesprochen, dass deutsche Banken als besonders gefährdet gelten. Warum ist das Risiko bei uns denn offenbar größer als in anderen Ländern?
Na, das kommt jetzt ein bisschen drauf an, von welcher Seite aus man sich die Zahlen anguckt. Es gibt durchaus Länder, in denen der Anteil dieser faulen Kredite, dieser ausfallgefährdeten Kredite höher ist als bei uns. Ich habe gerade gesagt, wir liegen bei bummelig 5%. Da gibt es andere Länder, die liegen deutlich, deutlich über 6% und noch ein Stückchen höher. Italien ist da genannt, Spanien ist da genannt. Aber ich kann diese Zahlen natürlich auch ein bisschen anders interpretieren, wenn ich mir die Entwicklung angucke. Und die Entwicklung ist so, dass diese anderen Länder diese Risiken, diesen Anteil der faulen Kredite im vergangenen Jahr reduziert haben. In den deutschen Büchern haben sie sich verdoppelt.
Ups. Okay, aber Markus, lass uns doch mal kurz das Fazit probieren. Also was lernen wir denn jetzt? Müssen wir jetzt in Panik verfallen oder sorgen die Banken schon vor? Haben die gelernt aus der Vergangenheit?
Also die Banken haben mit Sicherheit aus der Vergangenheit vielleicht nicht gelernt, aber auch so strenge Regularien übergestülpt bekommen, dass sie haben lernen müssen. Ich glaube nicht, dass wir in die nächste Finanzkrise schlittern, systemisch. Und das ist ja damals so gewesen, dass die Bankenkrise, die Finanzkrise dann dadurch ausgelöst wurde, dass die einzelnen Geldhäuser sich nicht mehr vertraut haben und sich gegenseitig auch kein Geld mehr geliehen haben. Das sehe ich im Moment nicht.
Alles klar, dann danke ich dir für die Information.
Sehr gerne.
Also die Krise am Bau und die Zinswende gepaart mit der sich verändernden Arbeitswelt führen hier zu neuen Entwicklungen und möglichen Problemen für die Banken. So ein schönes Beispiel, wie Markus es genannt hat, für Immobilienspekulation haben wir hier vor den Toren Hamburgs stehen. Den Elbtower sollte das drittgrößte Gebäude in Deutschland werden, vollgepackt mit Büros, Galerien, Hotel und Ski. Baukosten rund 950 Millionen Euro. Bauherr und Investor die Signa-Gruppe von René Benko. Und genau, Problem, die sind pleite. Hamburg also so, was nun mit dem Turm? Aktuell ist unklar, ob das Ding überhaupt fertig gebaut wird, denn es hat sich herausgestellt, dass die kalkulierten Mieten illusorisch hoch sind. Nun will die Stadt die Bauruine irgendwie loswerden, aber die Investoren stehen nicht unbedingt Schlange, sag ich mal, und der Turm ist noch nicht mal halb so hoch, wie er mal werden sollte. Wir stoischen Hamburger nennen das Ding daher mittlerweile den kurzen Olaf, denn unser jetziger Bundeskanzler war ein Riesenfan des Projekts und hat es in seiner Zeit als Hamburger Bürgermeister mit abgesegnet. Das war 10 Minuten Wirtschaft für heute mit einem kleinen Ausflug in die manchmal absurde Welt der Finanzen. Schickt mir doch gerne mal eine Mail, wenn euch diese Folge gefallen habt oder wenn ihr Anregungen für andere Themen habt, die euch interessieren. So, und dann bin ich raus für heute. Sagt ciao und bis morgen.